Jetzt kommen wir dann definitiv schon langsam zu den Bandverletzungen. Sie haben vorher schon gemerkt, je nachdem, wie der Verletzungsmechanismus läuft, man muss sich das immer bildlich vorstellen, ist das Bein in einer Innen-Außen-Rotation, ist es extendiert, ist es flektiert. Damit haben die alle Möglichkeiten, in diesem Bewegungsablauf Verletzungen sich zuzuziehen. Geht es langsam oder ist es im Rahmen einer High-Energy-Situation? Je mehr Kraft und ohne Gegensteuerung mit der muskulären Balance auf das Gelenk einwirkt, umso mehr wird irgendeine Struktur nachgeben. Je jünger, umso eher werden die Bänder draufgehen, je älter, umso eher wird der Knochen versagen. Und so vom Ablauf sieht man ACL, das ist das vordere Kreuzband, Anterior Cruciate Ligament. Innenrotation, Hyperextension, ein Mechanismus oder Außenrotation und Valgisation im Kniegelenk. Das wäre diese Situation. Das kollaterale Mediale ist der Klassiker für die Valgusverletzung. Das heißt, sprich, Druckeinwirkung von außen nach innen, das Bein geht in die X-Position und es dehnt sich das Band oder es reißt. Und letztendlich, wie Sie früher mitgehört haben, der innere Meniskus ist mit dem inneren Seitenband sehr, sehr vergesellschaftet verwachsen, ist dann quasi die sogenannte Unhappy Triad, also diese unglückliche Situation, wenn die Energie stark genug ist, von lateral nach medial zu wirken, geht es in leichterer Form nur mit einer Zerrung des Innenseitenbands aus, geht die Energie weiter, reißt das innere Seitenband, ist es noch stärker, ist das der innere Meniskus noch vergesellschaftet und gibt es einen Drehmoment oder einen Drehmechanismus im Unterschenkel auch noch dazu, dann fällt das vordere Kreuzband dem ganzen Mechanismus auch noch zum Opfer. 5-10% ist das hintere Kreuzband betroffen, nämlich dann bei Hyperextensionen und Hyperflexionen. Aber beim Skifahren ist die Hyperflexion wieder eine andere. Jeder, der in den Ski fährt, weiß, man ist im Ski einbetoniert, in dem Skischuh und man springt und kommt dann so auf, dass man keine Kraft mehr hat und man setzt sich mit dem Hintern wirklich auf die Ferse. Das heißt, maximale Flexion. Jetzt kann das Knie aber nicht, was physiologisch gemacht wird, in die Extension ausweichen, weil es ja vom Ski fixiert ist. Das heißt, das gesamte Körpergewicht wird dann letztendlich über das Kreuzband aufgefangen und das ist mitunter ohne einen Drehmechanismus die Ursache, dass es auch reißt. Und für das äußere Seitenband, für die äußere Seitenband die Varus-Variante. Obliteosehne kann mitunter bei diesen Sachen auch noch verletzt werden. Rein so von der Inzidenz her, bei den Sportarten sind die Fußballer natürlich am häufigsten verletzbar mit den Sprunggelenken. 10% sind betroffen bei allen Fußballspielern, die Skiläufer sind aber häufiger oder vor allem die Skiläuferinnen, das liegt wiederum mit der Anatomie zusammen. Die Sportrückkehr bei all diesen Verletzungen auf das primäre Niveau ist nach einem Jahr oder ein bisschen weniger als einem Jahr maximal bei 65-70%. Der Skilauf, da sind auch 45% aller Verletzungen, die dem Kniegelenk zugeführt werden und rein von diesen 45% sind 43% das vordere Kreuzband und das innere Seitenband. Sie verstehen jetzt auch, wo die Vulnerabilität gegeben ist. Es ist immer das Compartment medialseitig hauptsächlich betroffen. Natürlich kommen auch die Schienbeinkopfbrüche dazu. Wie gesagt, die Brüche lassen wir heute aus. So. Um das einfach bei den Bildern so darzustellen, Sie sehen dort den typischen Mechanismus. Der bleibt mit seinem Stollen im Gras hängen, wird dann einerseits blockiert und verdreht aufgrund des Körpergewichtes nach außen. Das heißt, der Außen, der Unterschenkel wird nach außen rotiert, maximaler Drehmechanismus im Knie plus 30-gradige Flexion, das heißt maximale Belastung, mediales Seitband, medialer Meniskus, Kreuzband. Wenn das weiter in diesem Ablauf geht, wird es einen Krocher machen und das Band wird sicher reißen. Dasselbe ist bei der Skiläuferin, die man hier sieht, die zu Sturz kommt. Was wird da verletzt sein? In dem Fall wohl auch das innere Seitenband mit dem Meniskus und dem Kreuzband auf dem linken Bein. Die Klinik ist natürlich klar, Bewegungseinschränkung, Schmerz. Ein isoliertes Kreuzband aber muss nicht immer einen ausgeprägten Schmerz verursachen. Die Leute kommen, ich habe einen Schnäuzer gehört, das war alles. Und keine Schmerzen, gar nichts. Und man untersucht und das Knie ist komplett locker. Die werden eher sagen, ich fühle mich ein bisschen wackelig. Das muss nicht immer sein, dass nur der isolierte vordere Kreuzbandriss definitiv Schmerzen bereitet. Es kommt dann auch darauf an, wo das Band reißt. Und das werden wir dann später gleich erklären, weil es hängt auch wieder mit der Durchblutung zusammen. Dann, wie gesagt, Schmerzschwellung ist nicht immer obligat. Der Hämatros muss auch nicht immer sein, die Instabilität am ehesten. Die Diagnostik, wiederum zuhören, Wie war der Unfallmechanismus, sofern sich der Betreffende genau erinnern kann, wie das war, weil je schneller Energy-Sportaktivitäten sind schwierig, dass man sich erinnert, aber prinzipiell hören Sie einfach zu und dann kann man aufgrund des Bewegungsablaufes wirklich schon sehr, sehr gut detektieren, was verletzt sein könnte. Vorverletzungen sind wichtig. Ich kann nicht ein verunfalltes Knie untersuchen, ohne zu wissen, dass vorher schon was war. Deswegen, man beginnt immer mit der gesunden Seite, macht sich ein Bild, wie es bei dem Menschen normal ist, weil auch wenn er dort einen 1 bis 2 Kreuz positiven Lachmann hat, er ist stabil, heißt das noch lange nicht, dass deswegen eine Ruptur ist. Ja? Und man muss sich sicher sein, dass das hintere Kreuzband auch intakt ist. Da gibt es die berühmten Untersuchungen, Lachmann, Pivot-Shift, Screening-Test und so weiter. Da möchte ich jetzt nicht langweilen, ich werde nur zwei Sachen zeigen, die Sie für die Praxis mitnehmen können, die ganz einfach sind, dann kommt man auch schon wieder einen Schritt weiter. Dann muss man das Kniegelenk auch von der Seitenbandstabilität insofern prüfen, dass man es einerseits bei 0 Grad, also in Streckstellung, und bei 20 bis 30 Grad Flexion testet. Da macht man quasi den Valgus- und Valgusstress immer in entgegengesetzte Richtung. Da weiß man eines, ist er aufklappbar, ist er fest, hat er Schmerzen oder keine Schmerzen. Wenn er mehr aufklappbar ist, wird das immer in 5 mm Schritten, 1 Kreuz, 2 Kreuz, 3 Kreuz, wie beim vorderen Kreuzband, angegeben. Dann ist das Band mit Sicherheit auch gerissen und das wird auch nicht zulassen, weil es tut scheißlich weh. Das gezerrte Band, das ist stabil, sowohl für innen als auch außen geltend. Immer bei 0, 20 bis 30 Grad Flexion, weil bei Streckstellung ist es gespannt, bei Beginn der Beugung ist es entspannt und man sieht dann definitiv, dass keine Kompensationsmechanismen ein falsches Urteil zulassen. Die vordere Kreuzbandruptur ist, wenn sie isoliert ist, auch am Anfang relativ leicht zu untersuchen, wie gesagt mit diesem Lachmann-Test und Steinmann-Test und wie sie alle heißen, aber sie ist in erster Linie eine klinische Diagnose. Gesunde Seite zuerst, dann weiß sie, wie viel Spielraum, dann die verletzte Seite. Wenn er aber mehrere Verletzungen hat, dann hat er eine High-Energy-Traumatisierung erlitten, dann wird das insofern schwierig, weil der lässt sich nicht wirklich gern angreifen, das tut auch scheißlich weh. Dann wartet man, man verliert da auch nichts. Die Ruhigstellung, also wieder Kryotherapie, eine Kniegelenksorthese, Krücken, 2-3 Tage später, bis das Ärgste mal vorbei ist, wieder bestellen, in Ruhe anschauen, dann lässt er sich untersuchen, weil außer Sie haben die Möglichkeit, relativ schnell zu einem MR zu kommen, wenn es verfügbar ist, dann können Sie auch dementsprechend gleich einen MR machen und wissen Sie definitiv schnell, was er dann hat. Aber prinzipiell ist das eine reine klinische Untersuchung. Zur Vollständigkeit gehört natürlich wie bei all diesen Verletzungen das Röntgen nativ A, B und seitlich dazu, um knöcherne Verletzungen auszuschließen, auch knöcherne Kreuzbandausrisse auszuschließen. Dann macht man auch zur Dokumentation, vor allem aus forensischen Gründen, Sie wissen eh schon, in welchem Bereich wir uns da mittlerweile zubewegen, ist auch eine sogenannte Telos-Aufnahme, oder bei uns heißt es SEBO-Aufnahme, das ist nichts anderes als eine Stressaufnahme des Kniegelenkes mit einer vorderen Schublade, wo man noch sieht, wie weit ist das auch radiologisch, der Unterschenkel vom Kniegelenk noch vorzudrängen, entspricht dann dementsprechend den Lachmann mit 1 bis 3 Kreuz positiv. Und wie gesagt, die MR-Untersuchung. Da sieht man jetzt wieder ein paar Beispiele. Das war ein Fußballer, ein Junger, der ein Varustrauma erritten hat. Da hat es dann mehr oder weniger das Seitenband, das laterale Knöchern ausgerissen über dem Schienbein. Warnbeinköpfchen, das wird so konservativ absolut nicht fest, das muss operativ versorgt werden, MR deshalb, um auch Begleitverletzungen wie eine Läsion des Außenmeniskus oder Knorpelschäden zu detektieren. Das wird dann mit so einem Eingriff über den lateralen Zugang durchgeführt, also man sieht es nicht sehr gut, das sind die Reste vom Band, wie gesagt, das ist rund, ein spulförmiges Band, da ist auch der Meniskus losgelöst gewesen, der fixiert wurde und das Band wird dann definitiv in dem Fall nicht mit einem Sehnentransplantat, sondern ist auch, weil es eine frische Verletzung war, direkt zum Fixieren gegangen. Da sieht man jetzt das Band auch schön. Das ist doch ein ziemliches kalibriges Konstrukt und das muss auch dementsprechend viel aushalten. Es wird dann die Kapsel gerafft und das hintere Dreieck, sofern das kaputt ist, dementsprechend auch wieder rekonstruiert. Mit einer verschraubten Suture, was also eine Krallenbeilagscheibe fixiert. Das Ganze wird noch 6 Monate wieder entfernt und es schaut wieder moderat aus und der ist wieder völlig beschwerdefrei. Jetzt eine Frage an Sie. Was glauben Sie, was das ist? Ich sage Ihnen, das ist ganz eine rezente Sache. Man sieht das sehr selten, aber wenn man selten ist, heißt nicht, dass er nichts hat. Ich habe das in meinem Leben auch erst 3-mal erlebt. Noch 25 Jahren oder 30 Jahren Berufszeit jetzt. Was glauben Sie? Ich sage nur, wer der Verletzungsmechanismus ist, auch wahrscheinlich den Fußballfreaks bekannt. wurde von der Seite und hinten durch einen Foul verletzt, tritt mit dem Schuh quasi in den proximalen Wadenbeinbereich. Fällt Ihnen irgendetwas auf? Kann nichts passieren. Sagt einfach, was Sie denken. Bitte? Dort würde man, bei einer Patellasehnenruptur, würde man zumindest da, das ist eigentlich ein normaler Stand der Patella, keine Bacher, keine Alter, gar nichts. Schaut normal aus. Wo ist die Tibia frakturiert? Da hat man ein CT, schaut ja völlig normal aus. Ne? Es ist schwer. Bitte? Ja, richtig, wer, wo war das? Optimal, Fibula-Luxation, eine Luxation im Caput-Fibula-Bereich. Und das ist sehr, sehr eindrucksvoll. Schauen Sie, das ist jetzt die Luxierte. Wir haben exakte röntgenologische Einstellungen. Da sieht man das Fibula-Köpfchen, das ist von dorsal nach ventral luxiert. Und das ist das Bild daneben nach der Reposition. Das ist das Seitliche. Wenn man wenig Bilder sieht, wird man das wirklich immer übersehen. Das Seitliche, das ist doch ventral luxiert, das Fibula-Köpfchen, streng seitlich. Man sieht es deswegen, weil die Femokondylen exakt seitlich eingestellt sind. Und da ist das Fibula-Köpfchen dorsalseitig. Ja? Warum bringe ich das? Wir sagen, na gut, das ist das Fibula-Köpfchen luxiert. Was ist damit vergesellschaftet? Was verläuft dort? Genau. Der hat auch schon eine Peroneosymptomatik gehabt. Das heißt, Hebeschwäche, dieses Dessin, alles, ganze Geschichte. Da hat man nicht Zeit, lang zu überlegen, da muss man handeln. In dem Fall ist es auch gut gegangen, man sollte aber nicht nüchtern, Anästhesist war wie üblich keiner verfügbar, also macht man in Lokala, spritzt das ein und hofft, so Gott will, dass man das wirklich reinbringt. Das hat dann Schnäuzer gemacht, dann Krachen gemacht und das Fibula-Köpfchen war wieder in der Position, nämlich da, wo es hingehört, von der in diese Position daher. Und danach sind dann diese Bilder natürlich eben mehr und alles mögliche weitergemacht worden. Nach Nachlassen der Lokalen waren die Schmerzen weg. Die Nachbehandlung ist keine gröbere Nacht. Man darf nur 14 Tage nicht Fußball spielen, kann sportartspezifisch das Training wieder aufnehmen und ist in 4 bis 5 Wochen eigentlich wieder komplett fit für alles. Das MR macht man deswegen dazu, um auch eine, so wie die S6 Lopresti beim Unterarm, eine Längsruptur der Syndesmose, das ist die Bandverbindung zwischen Fibula und Tibia, auszuschließen. Das kann damit auch vergesellschaftet werden. Aber im Prinzip das Wichtige ist, eine zusätzliche Schädigung der Peroneus, des Peroneusnervs zu vermeiden. Sieht man sehr selten. So, was macht man jetzt bei den Bandrupturen, partial oder vollständig? Bei den medialen Seitenbändern reicht das bei einer Partialruptur Knieorthese für letztendlich Partialruptur. 4 Wochen ist er beschwerdefrei, kann man die Orthese wegtun, hat er noch Beschwerden, lässt man es genauso für 6 Wochen drauf. Beim Lateralen automatisch auch für 6 Wochen bei 50-gradiger, also bei Partialrupturen. Bei totalen Rupturen, die konservativ laufen, das Laterale eh nicht, aber das Mediale, lässt man die Beweglichkeit in einer Schiene von 0 bis 15, eventuell 20 Grad, je nach Modell, in der Bewegungsfreiheit drinnen für 6 Wochen ruhen. Das heißt, der kann mit der Schiene ganz normal voll belastet mobil sich mobilisieren, hypokoagulieren, wenn er Krücken braucht, soll er Krücken nehmen, ist nicht immer notwendig. Und in 6 Wochen ist das ausgeheilt, danach soll das Ganze physikalisiert werden, sprich aktive, passive Bewegungsübungen bis in die Schmerzgrenze. Und dann natürlich steigern. Die Sportfähigkeit, je nachdem wie der Aktivitätslevel vorher war, vor der Verletzung, wird er dementsprechend auch wieder schneller aktiv sein. Einer, der wenig Sport betreibt, braucht dementsprechend halt längere Zeit. Und was wichtig ist, neben den Orthesen, dann das Propriozeptorentraining. Das ist bei den Seitenbändern und bei den, Kreuzbandverletzungen das letztendlich das Wichtigste für den gesamten Verlauf, um einigermaßen wieder fit zu sein und seine Tiefensensibilität zu erhalten. Wir steigen jetzt gleich auf die Meniskusverletzungen um. Der innere wird zu 85-90% verletzt, der äußere Meniskus weniger. Das liegt jetzt in der Natur. Medial ist er verwachsen, lateral ist er mobil, deswegen weniger verletzungsanfällig. Es gibt die verschiedenen Rissformen und aufgrund dessen gibt es auch die verschiedenen Therapieoptionen. Sie sehen jetzt von horizontal, vertikal in allen Richtungen gehen. Das Einzige, was wirklich schwierig und was leicht übersehen wird oder in eine Fehldiagnostik führen könnte, ist, wenn jemand kommt, er sagt, naja, kein schweres Trauma, nur ein bisschen verdreht, aber ich kann das Knie jetzt nicht mehr abbiegen. Das kann jetzt alles Mögliche sein, was man heute schon gehört hat. Das kann Tractus iliotibialis-Syndrom sein, es kann ein Blicher-Syndrom sein, das sind die harmlosen Sachen, oder es kann wirklich mehr sein, weil auch wenn das Trauma nicht dazu passt, es reicht, wenn man früh aufsteht, auf die Toilette geht, eine Drehbewegung macht, der Meniskus ist einfach ob mit zunehmendem Alter, und zwar ab 30 wird er einfach zunehmend unelastischer, reißt ein und er schwappt ins Gelenk hinein und interponiert. Das heißt, dorsalseitig, wo er meistens einreißt, kommt es zu einem Lappenriss, der noch ventral vorschlägt und das Knie blockiert. Der hat eine Streckhemmung von 20, 30 Grad. Und das ist das einzige Indiz, wo man sagt, okay, er ist nicht verletzt, kann aber trotzdem ein inkarzerierter Meniskus sein. Und bei einem adäquaten Trauma ist es natürlich leichter. Und das ist meistens der Fall. 26% sind immer peripher. Der Rest verteilt sich relativ gleich, horizontal oder lappenförmig. Schlimm sind die komplexen, die zu einem Drittel dann zu Buche schlagen. Die komplexen Meniskusverletzungen, die sind meistens nicht mehr zum Retten, die kann man nur mehr resezieren. Ja. Und Sie sehen, wir sind alle versucht, maximal zu refixieren als definitiv wegzunehmen. Und 10% aller wirklichen Rissformen sind nur zum Refixieren. Je mehr Meniskus verloren geht, umso frühzeitiger kommt die Arthrose. Ich sage immer die Bandscheibe des Knies, umso mehr kann man dann beschweren. Bei den normalen Meniskuszeichen oder Symptome, die man klinisch dann findet, sind einerseits natürlich die Anamnese wieder, was es genau passiert, der Schmerz, Druckdolenz über den medialen Meniskus. Man macht dann die Bewegungen Varus-Valgus-Stress. Wenn der mediale Meniskus verletzt ist und man macht jetzt einen Varus, sprich O-Bein, setzt unter Druck den medialen Meniskus unter Stress, da hat er Schmerzen, weiß man, muss eine Läsion da sein. Es kann auch eine degenerative Läsion sein. Macht man einen Valgus, dann klappt man medial auf und Sie wissen, medialer Meniskus ist mit medialen Seitband verwachsen, dann geht der auseinander und macht Schmerzen. Also ist die Situation sehr nahe, dass sich möglicherweise um einen medialen Meniskus handelt. Dasselbe ist auch außen, wobei der Außenmeniskus bei den Tests nicht so repräsentativ ist. Die OP-Indikation. Ich sage immer bei den jungen Kollegen, die alle ganz eifrig beim Arthroskopieren sind und jeder will unbedingt nur Arthroskopieren und Kniechirurgie machen, man soll den Patienten immer als erstes klinisch anschauen, sagen, was er macht. Dann schaut man in seiner Konstitution, ist er 150 Kilo schwer, ist er 70 Kilo schwer, ist er sportlich aktiv, ist er sportlich nicht aktiv. Welche Symptome hat er, wie lange hat er die Beschwerden und was ist passiert? Das sind mal die Standardfragen. Natürlich braucht man eine mehr. Wenn ich eine gescheite Diagnostik selbst betreibe, wo ich weiß, okay, man kommt jetzt in die Richtung, das ist sicher ein Meniskus, nach einem Röntgen, eine Gonarthrose bereits ausgeschlossen, macht man natürlich das MR und dann kommt es darauf an, was da rauskommt. Der Radiologe sieht ja nur, das ist kein Vorwurf für die Radiologie, aber die sehen ja nur ein statisches Bild, dann vielleicht eine mangelhafte Zuweisung, wo nur draufsteht, Meniskus, keine Anamnese, gar nichts. Also der sieht ein Bild und muss das beschreiben, was er im Moment sieht. Und meistens ist, und wir werden 90% darin sein, der zwar keine Meniskusverletzung hat, aber eine degenerative Veränderung, dann steht drin, Grad 2, Grad 3 Läsion. Das wird er bei den meisten Populationen der Menschen finden, das ist einfach eine weiße Linie. Die Jungen, die kennen oder noch nicht so erfahren sind, die sagen, ach, da ist ein Grad 2 und der hat Schmerzen, ich muss den operieren. Das ist völlig umsonst, nämlich das ist Overtreatment, was den gegenteiligen Effekt bewirkt. Ja. Da reseziert man einen Teil des gesunden Meniskus, der nicht zu resezieren ist. Die einzige Indikation, den zu resezieren, ist wirklich mit einer Oberflächenbeteiligung, wenn die Ruptur hinausgeht, weil sie dann beide Teile ineinander verschieben. Und das macht dann die Schmerzen. Das ist das Einzige, wo man es wirklich dann nimmt. Oder Lappenrisse, die inkarzerieren, beziehungsweise wenn der gesamte Meniskus noch ventral luxiert oder auch noch dorsal luxiert, was zwar selten vorkommt, das sind die einzigen OP-Indikationen. Je mehr er in der Zone 1, also in der weißen Zone, nicht 3, in der nicht vaskularisierten Zone gerissen ist, umso eher muss man den resezieren, weil eine Spontanheilung, wie Sie jetzt wissen, aufgrund der Vaskularisierung nicht gewährleistet ist. Das ist jetzt das typische Beispiel eines inkarzerierten Meniskus. Der Teil, das ist der Oberschenkelkondyl, das ist das Tibiaplateau medial und das ist von hinten, also von dorsal nach ventral vorgeschlüpfter Meniskus. Sie können sich vorstellen, wenn Sie jetzt versuchen, den zu untersuchen, das Bein auszustrecken, wird an die Decke springen. Das tut scheißlich weh. Es gibt aber auch harte Typen, die laufen 4-5 Wochen mit sowas herum, wo ich mir gedacht habe, der hat zwar Streckdefizit, aber keine Schmerzen. Und dann arthroskopiert man und denkt, das gibt es ja nicht. Der ist wirklich 5 Wochen, 6 Wochen herumgelaufen, ohne was, mit einem geringen Streckdefizit, Defizit mit dem eingerissenen Meniskus, der nachher meistens nicht mehr zu retten ist. Das schaut dann so aus. Wie gesagt, das ist eine grenzwertige Situation, weil das ist eigentlich schon im Übergang in der weißen roten Zone, aber man versucht trotzdem bei stabilem Gelenk es zu erhalten. Das sind dann mit verschiedenen Techniken die Refixierungsmöglichkeiten. Es gibt die von der Industrie schon solche Geräte, die mehr oder weniger solche Buttons an einem Teil haben, wo man hinten an der Basis dann den fixiert, und in dieser, ich zeige Ihnen gleich ein Video, wie das da läuft, in so einer doppelten Verankerungstechnik dann hinüber fixiert. Das geht relativ rasch, wie man geübt ist, ist ganz gut. In meinen Anfängen habe ich noch die alte Technik gelernt mit der Inside-Out, Outside-In. Da macht man mit zwei Nadeln die Zugänge, schlupft da mit einem Faden hinein, hochkompliziert, bis man das kapiert hat. Da hat man wahrscheinlich beim Knie schon mehr angerichtet, als was definitiv der Nutzen daraus war. Also die Technik hat sich schon sehr verändert, und wenn man das dann sieht, wie das vorher ausgeschaut hat, ist das eigentlich ein moderates Ergebnis, wenn das auch wunschgemäß einhält. Das ist jetzt der typische Lappenriss. Der ist genau in der Zone 1-2, da ist die Naht unbedingt notwendig, in der gleichen Form, wie man es früher gesehen hat, in dieser Technik. Und die nächste, da sieht man dann einen Horizontalriss, das wird jetzt nicht horizontal genäht, sondern vertikal. Das ist eine sogenannte Fischbacknahttechnik. Und die werden Ihnen jetzt da zeigen, deswegen ist das kurze Video. Es wird hier mit einer Halfpipe, nennt sich das, das ist nur zum Halten, nachdem das vorher eingeschoben war, oben eingestochen, also unten eingestochen, oben eingestochen, dann wird der Faden zurückgezogen, und jetzt, wenn Sie gleich sehen, wie das dann straff angespannt wird. Es macht nur deshalb Sinn, weil diese Zone hier noch gut durchblutet ist. Ja, Sie sehen, das sind alles Gefäße, das geht, das wird noch angefrischt mit dem rotierenden Messer, und dann wird das quasi wie mit Uhu zusammengeklebt, gehalten, und die Sache sollte an für sich halten. Man muss nur bei genähtem Meniszi in der postoperativen Nachbehandlung auf ein paar Sachen Rücksicht nehmen. Wenn er rausgeschnitten ist, kann man sofort mobilisieren. Wird was genäht, ist das leider Gottes nicht so schnell möglich. Das ist der einzige Nachteil. Nach der Refixierung 6 Wochen Schiene, nämlich für den medialen Meniskus 0 bis 50, 60 Grad für 4 Wochen, dann 90 Grad, für den lateralen, weil der mobiler ist, 15 bis 16 Grad, 60 Grad, das ist je nach Aktivitätsgrad ein bisschen individuell zu gestalten. Aber zumindest, man muss restriktiv sein. Man Daumen gepeilt, 4 Wochen zwischen 5 bis 50 Grad ist man bei beiden immer im sicheren Bereich. Und anschließend kann man dann mit der Mobilisierung beginnen. Die Versagerquote ist auch nicht zu vernachlässigen, ist immerhin bei 20%. Es gibt natürlich die übereifrigen Näher, die alles probieren zu nähen. Das wird dann mehr oder weniger in Richtung 20% dann gehen. Also es ist eine sehr, sehr individuell gestaltbare Variante. Was vielleicht wichtig ist, nach 5 Jahren bei einer totalen Meniskektomie kommt es zu einer Arthrosezunahme von 45%, 45-50%, das hat der Fairbanks schon seinerzeit gesagt. Nach einer Teilmeniskektomie haben wir 12%. Und wichtig ist, dass die Randleiste, die am besten durchblutet ist für die Stabilität des Kniegelenkes, innehalten bleibt. Ja. Also niemals eine totale Meniskektomie durchführen. Wenn die erhalten bleibt, dann reduziert man natürlich das Arthrose-Risiko um ein Vielfaches. Und vor allem bei Kindern und Jugendlichen muss man immer daran denken, erhalten, was nur irgendwie möglich ist. Jetzt sieht man nochmal die Verletzungsmechanismen für das Kreuzband. Die Skiläufer, da kommt dann gleich das Video dazu, Talski, Bergski. Jetzt kommt es in dieser Pflugstellung, wo es da mehr oder weniger mit der hohen Energie beide Beine in den Schneepflug-Variante so hinauszieht, dass dann hier der maximale Druck draufkommt und im Endeffekt durch den Sturz das klassische Rotationstrauma, Valgisierung zur Unhappy Triad führt, nämlich mediale Seitenband, medialer Meniskus und das vordere Kreuzband. Dasselbe bei diesen Football-Playern oder Rugby-Spielern. Das Bein ist fixiert, verdreht durch die Außenrotation bzw. Innenrotation des Beines in Streckstellung, Band reißt. Das ist die Animation, eben Lindsay Vonn. Und da sieht man definitiv, wie gut das dann funktioniert. Ich sollte noch weitergehen. Das ist genau diese Verletzung, bei ihr war halt der Schienbeinkopf noch dabei. Innere Seitenband, Kreuzband, Schienbeinkopf, lateral. Das ist auch immer das indirekte Zeichen. Jetzt kommt der Sturz. Da kann man zuschauen, wie das Kreuzband eigentlich wirklich reißt. Wir versuchen dann noch einmal langsam zu starten. So, jetzt das rechte Bein. Maximale Außenrotation, Valgisierung, da ist wirklich alles kaputt. Bei diesen Sachen, wenn Sie einen MR auch sehen, ja, und Sie stellen eine Kreuzbandruptur fest, möglicherweise nur mit einer Distorsion des inneren Seitenbandes, werden Sie eines immer dabei finden. In 99% der Fälle, nämlich das sogenannte Knochenmaxödem, das Bone Bruise. Und so wie Sie diesen Sturz jetzt sehen, müssen Sie logisch überlegen, wo geht die Energie hin? Jetzt geht das Ganze in den Valgus, sprich X-Bein-Variante. Der Unterschenkel staucht zum Oberschenkel ein. Dann sieht man das Knochenmaxödem am Condylus femoris lateralis und am Condylus tibia lateralis. Medial geben die Struktur nach, inneres Seitenband, medialer Meniskus, vorderes Kreuzband kaputt. Geht die Energie weiter, bricht auch der laterale Schienbeinkopf, möglicherweise sogar der Oberschenkel noch dazu. Ja, bei jeweils der laterale Schienbeinkopf noch. So, zur Untersuchung noch einmal, wer alle nicht anführen. Ja. Wichtig ist nur, wenn Sie sich leichter tun, einen Lachmann zu untersuchen, dann bitte bei 90-gradiger liegender Patient, 90-gradiger Flexion Kniegelenk und ventralisieren. Man macht eine vordere Schublade, man sieht, dass das dann wirklich locker ist. Andererseits Bein, also man sollte mit der Hand die Hamstrings fixieren, komprimieren und den Oberschenkel fixiert halten und mit dem Unterschenkel diese Bewegung machen, noch ventral ziehen. Den Patienten sagen, ich tue Ihnen nicht weh, bleiben Sie entspannt, ich schaue nur, wie fest das Knie ist und nicht reißen, bis was geht, sondern man muss es behutsam machen. Man entwickelt ein Gefühl, man beginnt mit der gesunden Seite, steigt auf die verletzte Seite dann um. Eine klinische Diagnose ist auch, sofern er entspannt das halten kann, das hintere Kreuzband, nämlich einerseits, wenn Sie den in dieser Position lassen, kommt es zu einer spontanen hinteren Schublade, Sie sehen die Distanz, das ist normal, hintere Schublade und dann lassen Sie den Muskel anspannen und das geht spontan wieder in den ventralen Teil, weil über die Quadrizepssehne logischerweise die Tibia wieder ventralisiert wird. Ja, ganz logische Sachen. Man braucht keinen Namen sich merken, sondern nur diese zwei Sachen immer im Kopf behalten, kommt man schon durch, dass man sagt, ja, der Kreuzbandel hat keines. Wir machen radiologisch dann noch die sogenannten SEBO-Aufnahmen mit 20 Kilopound an Telos. Das ist nichts anderes wie eine gehaltene Lachmann-Aufnahme. Der Oberschenkel wird hier ventral fixiert und von dorsal mit einem Druck von 20 Kilopound 5 Minuten nach ventral gehalten, um definitiv eine Kompensation der Muskulatur auszuschalten. Und der Abstand bei streng seitlich eingestellten Femokondylen von dort bis zur hinteren Kante, dieser Abstand, das ist sozusagen die Messung, wo man sagt, ein Kreuz, zwei Kreuz, drei Kreuz positiv. Ein Kreuz positiv spricht 5 mm vordere Schublade, zwei Kreuz 10, drei Kreuz ist eh schon völlig instabil, das ist dann über 15. MR unumgänglich notwendig. Das ist das rupturierte Kreuzband, relativ femoral nahe. Sie sehen, es ist, man darf sich bitte niemals verlassen, es ist das MR nicht das Entscheidende für die weitere operative Intervention oder für die weitere Behandlung. Noch einmal, das Kreuzband ist eine klinische Diagnose. Wenn es am Anfang nicht untersuchbar ist wegen den Schmerzen, ein paar Tage später, eine Woche später, verliert man keine Zeit. Ja. Wenn das MR dann da ist und ich habe vorher klinisch hundertprozentig schon untersucht, dass ich sage, das ist ein Kreuzband, dann habe ich da meine Bestätigung. Sie werden auch Befunde finden, wo der Radiologe dann schreibt, Kreuzband intakt. Der hat den Patienten auch nicht untersucht. Und dann gibt es die Schnittvariante, wenn das so getroffen wird, dass er genau zwischen zwei Schnittbildern nicht die Ruptur erwischt, dann schaut das in der Bildgebung so auf, dass er intakt. Ja. Deswegen braucht man das Röntgen auch noch, um die Instabilität zu beweisen. Und das ist das berühmte Bone Bruise, von dem ich Ihnen gerade erzählt habe. Entweder bricht der Knochen oder er hat wirklich eine Knochenprellung, nämlich das Wasser im Knochen durch die Valgisierung, was hier zu sehen ist. Der hat eine Grad-2-Läsion, das ist keine Meniskusruptur, so schaut der Grad-2-Läsion aus, die ist nur weiß, hat aber mit einer Meniskusschiene nichts zu tun, außer man hat Arthrose. Da sieht man noch einmal das Band rupturiert, das hintere ist intakt, vordere ist da oben komplett zerschließen und noch ventral eingeschlagen. Auch das kann zu einer Impingement-Situation führen und zu einer sogenannten Inkarzeration, dass er ein Streckdefizit hat. Wie gesagt, nicht jede Kreuzbandruptur führt auch zu einer Instabilität. Ja. Eine Instabilität trotz physikalischer Therapie ist dann letztendlich eine OP-Indikation, auch im Hinblick auf die weiteren Binnenschädigungen. Wenn das Knie instabil bleibt, da ist in einem Jahr bis zu 40% eine Meniskusläsion zu erwarten. Klar, wenn er permanent herumreibt, wie Reiskörnel im Mörser, irgendwann wird der Meniskus WO geben, geht nicht mehr. Nach 5 Jahren 60 und nach 10 Jahren 80%. Aber es gibt auch Patienten, die aufgrund ihrer Konstitution nicht unbedingt operabel sind. Ich habe jetzt gerade vor einer Woche in der Ordination gehabt, wo wir eigentlich sehr erstaunt, eine 75-jährige Dame, denke ich mal, gut, 75-jährige, die sehr aktiv sind, sportlich flott unterwegs sind, kommt dann rein und sagt, na, sie ist komplett instabil, sie braucht ein neues Kreuzbandel. Ich war momentan noch baff, das ist mir noch nie passiert mit 75 Jahren, so ein Mensch. Ja, war aber auch nicht jetzt sportlich so aussehend, dass die wirklich viel geht. So, na, sie ist so viel unterwegs, sie geht so viel Bergwandern. Okay, ein Argument. Nach weiterer Nachfragung kommt sie dann drauf, sie hat auch eine Sarkoidose und nimmt seit 12 Wochen Cortison. Normalerweise braucht man da wirklich nicht mehr weiterreden, aber es gibt nichts, was an der Praxis nicht über den Weg läuft. Es passiert immer so etwas. Ist hochinteressant. Den Menschen aber vom Gegenteil zu erzählen, dass das eigentlich ein erster Fehler ist, die Dame erstens vom Alter her zu operieren, und Osteoporose hat sie auch schon, wegen dem schon alleine. Zweitens, man muss es trainieren, die wird das nie trainieren können, dass es stabil ist, aber vor allem die Cortisontherapie ist schon einmal eine komplette Kontraproduktion, das zu, Kontraindikation zu operieren. Aber man sieht, die Leute über die Medien holen sich Informationen, wurscht, das Alter spielt keine Rolle. Im Prinzip würde ich auch einen 60, 70 Jahren, der fest Skifahrt vom Knochen her in Ordnung ist, genauso ein Kreuzband operieren, wenn er es braucht. Ja. Aber man muss auch überlegen, mit welchem Material man das macht. Die eigenen Sehnen, Kunstband, Leichenbänder, was auch immer. Also konservativ, initial, Knieorthese bis zur Schmerzfreiheit und dann fängt beim isolierten Kreuzband. Ja. Dann fängt man auch schon intensiv die physikalische Therapie an. Je jünger ein Patient ist, umso eher kann man den auftrainieren. Und auch da gibt es die Möglichkeit, eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten, sofern er keine Stresssportarten, die genau das Kreuzbandel einwirken, durchführt. Sprich Fußball, Tennis, Squash, Trampolinspringen, Volleyball, Basketball, all diese Dinge, die mit einem schnellen Stop-and-Go-Aktivitätsmodus zu tun haben. Wenn er das nicht macht, sondern er geht nur Radl fahren, er geht von mir aus Golf spielen und diese Dinge, ist kein Problem, das kann er machen. Wenn er aber Stresssportarten weiter durchführen möchte, kann man ihn trotzdem ein Jahr beobachten, wenn er intensiver ist, sie haben ein anderes Körperbedürfnis, ordentlich trainiert und dann noch immer die Indikation stehen. Aber man muss den Patienten führen, nicht sagen, kommen Sie in ein Jahr, schauen wir, wie es Ihnen geht. Man muss den in regelmäßigen Abständen 3-Monats-Zyklus zumindest einmal anschauen. Operativ ist natürlich die stabilisierende Variante gegeben. Da gibt es natürlich alles Mögliche. Jetzt haben mittlerweile auch schon 2 Ehren mitgemacht vom Kunstband und wieder zum Kunstband. Die Single-Bundle-Technik, die Double-Bundle-Technik, BTB, das ist Bone to Bone, also Patellasehnentransplantat, das Internal Brace ist jetzt en vogue, Allografts, also Leichentransplantate, und die sich immer wieder so peripher eingeschlichen haben, die Artificial Ligaments, dieses Last-Band. Alles probiert. Interessant war, je älter man wird, umso zurückhaltender ist man bei diesen ganzen Modalitäten, weil ja immer eine Modeerscheinung das Ganze auch in der Medizin mit uns bewegt. Die Double-Bundle-Ära, da sind es alle aufgesprungen und unbedingt, und das ist das Beste, weil das kommt der Anatomie und der Physiologie sehr nahe. Rein von der Logik her, ja, hat man jetzt endlich einmal eine global angewandte Methode so etabliert, dass die meisten mit geringen Komplikationszahlen zurechtkommen, nämlich in einer normalen Single-Bundle in der richtigen Position. Nicht over the top, nichts weit hinten und was der Kuckuck wo, sondern es hat gut funktioniert. So, dann sind halt wieder ein paar auf den Markt gesprungen. Wir machen jetzt Double-Bundle, weil es das absolute das Nonplusultra ist. Dann macht man 2 Bohrkanäle. Und Sie wissen, da drinnen ist relativ wenig Platz. Ein normales Kreuzband, das man einzieht, hat so einen Durchmesser von in etwa 7,5, 8 mm, wenn es schon wirklich eine dicke Flachsen ist. Wenn man jetzt 2 Bohrkanäle macht, ja, für eine Double-Bundle-Situation, muss man zumindest 3, 4, das sind aber dünne, weil das sind dann eh schon solche Hohrbandel, aber 4 mm, 5 mm nehmen, sondern machen 2 Bohrkanäle, jeweils 5 mm, die sind sehr nahe dran, dann haben sie schon einen fasten Durchmesser im Radius von 10 mm. Das ist absurd. Und Gott sei Dank sind die Ergebnisse auch nicht allalong so gut versprechend gewesen, dass sie sich beibehalten. Die ganz hysterisch waren und nur mehr Double-Bundle machen, kommen auch Gott sei Dank wieder weg davon, weil die Revisionseingriffe meistens eine Katastrophe sind, weil es gibt dann die Einbrüche zwischen den Knochenkanälen, die dazwischen liegen, weil sich einfach durch das ganze Shifting ausmergelt und dann brechen die Wände ein und dann hast du wirklich einen Riesenkrater und das endet meistens in einer Katastrophe. Also die alte Methode Single Bundle hat sich bewährt, Patellasehnentransplantat mit dem Knochenblock gleich. In den Endergebnissen sollen Sie aber wissen, am Anfang hat man immer so gestellt, okay, wem mache ich den Knochenblock, wem mache ich die Semitendinosus gracilis, also die STG, alles Single Bundle nur mehr. Ich habe am Anfang mit dem BTBs begonnen. Das Problem war immer die Entnahme aus der Kniescheibe und aus der Tuberositas. Diese Knochenblöcke, die haben einen großen, erstens einen Hebedefekt vom Bergen und sind auch postoperativ schmerzreicher. Die brauchen im Endeffekt dann ein bisschen eine restriktive Nachbehandlung, weil das einfach mehr wehtut. Im Jahresergebnis, nur ein Jahr, schneiden beide gleich gut und gleich stabil ab. Die mit dem Knochenblock heilen natürlich logischerweise schneller ein im Knochenkanal als die Semitendinosus, aber im Endvergleich noch ein Jahr schließen sie beide gleich ab. Und sie können auch besser knien. So, dann die Patellasien, habe ich gesagt, das Internal Bracelet, kommen wir zum Schluss, das ist die Augmentierung, das ist nämlich auch mal eine gute Sache, die momentan en vogue ist. Was ist jetzt mit der Rekonstruktion, was noch wichtig ist für die Prognose? Unter 12 Wochen, ja, nach einer Kreuzbandverletzung mit einer Operation, 11% Arthroserate, über 6 Jahre 50%. Das heißt, Sie brauchen sich nur eines merken, mit oder ohne Kreuzband, es kommt die Arthrose in 50% so und so früher. Aber für den täglichen Ablauf, für das Wohlbefinden, für die sportlichen Aktivitäten ist bei gewissen Sportarten halt ein Kreuzbandersatz notwendig. Im 10-Jahres-Follow-up zeigt man immer 13% die Arthrose und mit Meniskusbeteiligung, sprich der Meniskus war auch geschädigt, sind wir schon wieder bei 48%. Der Zeitpunkt des Eingriffes ist noch wichtig, die Arthrofibrose, das ist das Verkleben, Verwachsen des Kniegelenkes bei A. Zu frühen Eingriff, also innerhalb von erst 48 Stunden ist es gewährleistet, das ist ganz gut, aber dann gibt es eine stille Zeit, es sollte definitiv 10 Tage, 2 Wochen, sollte das Knie komplett in Ruhe gelassen werden, dann ist erst ein weiterer Eingriff möglich. Wenn man diese Zeit einhält, wird man eine Arthrofibrose-Rate nicht reinrennen. So schaut das ganz kurz aus. Nach Entnahme der Semitendinosus gracilis-Sehnen wird das auf der Bank vorgespannt mit 15 kN. Dann wird der Durchmesser gemessen, das ist meistens 7,5 mm im Durchmesser. Die Landmarks werden fixiert für den femoralen Kanal. Der ergibt sich in der Bohrdicke natürlich dementsprechend dem Umfang oder dem Durchmesser des Transplantates, wo man es mit einem guten Pressfit einzieht und zieht es dann dementsprechend in die isometrische anatomische Position ein. Da gibt es jetzt auch die Videos dazu. Gibt es auch von der Industrie verschiedene Einziehungspartner, das ist der Titanpartner, der sich am lateralen Femur dann anlegt. Jetzt wird er zuerst einmal so weit durchgezogen und Sie sehen, es geht relativ streng, weil ein gutes Pressfit drin ist, bis er oben lateral, das misst man sich vorher aus, zu liegen kommt. So, jetzt bin ich raus mit dem und dann wird, das ist das zweite Bild, oder nochmal das erste, distalisiert zurückgezogen. Der Button, der zuerst längs gestellt wird, stürzt sich quer und verankert sich jetzt an der lateralen, also extraartikuläre Fixierung an der lateralen Corticalis des Femurs. Und in weiterer Folge wird das wie mit einem Flaschenzug dann so hineingezogen, der Button ist schon drauf und wird dann in die endgültige femorale Position geschoben, die bei 25-30 mm Tiefe liegt. Und danach wird das Knie durchbewegt und man sieht völlig frei die Extension und die Flexion. Was dabei auffällig ist, meistens, wenn es sich anbietet und das Band zum Teil an der hinteren Kapsel oder am hinteren Kreuzband angewachsen ist, nehme ich auch von dem rupturierten Kreuzband, sofern es auch noch gut vaskularisiert ist, so wenig wie möglich weg. Warum? Wir haben gesagt, es ist wichtig, Strukturen zu halten wegen der Propriozeption. Das sind die propriozeptiven Nervenfasern drinnen, die für die Tiefensensibilität notwendig sind. Wenn Sie im Finstern irgendwo hingehen und auf einen Widerstand stoßen, dann stolpern Sie nicht, weil Sie sofort zucken. Wenn Sie die Propriozeptoren nicht haben, stolpern Sie. Und deswegen versuche ich, so viel wie möglich vom alten Material zu belassen, das neue Band einzuziehen, damit das mit den alten Strukturen noch verheilt, um eine Propriozeption zu gewährleisten. Und dieser Button schaut dann so aus, der kommt an der Röntgenkontrolle dort zu liegen und liegt eigentlich am isometrischen Punkt der beiden Aufnahmen. Zu bedenken ist, bei jedem Kreuzbandersatz, Komplikationsrate schwankt zwischen 5-15%. Nimmt man das ganze Band weg, unvollständige Revaskularisierung die Folge. Verlust der Propriozeptoren, wenn man das ganze Band wegnimmt, Knochenschädigung durch die Bohrkanäle, Ausweitung des Widening, was damit vergesellschaftet ist, und eine dauerhafte Schwächung dennoch der betroffenen Extremität, die operiert wurde. Die Nachbehandlung, 6 Wochen Knieorthesen. Es ist nicht immer notwendig. Es kommt auf die Compliance des Patienten an. Isoliertes Kreuzband reicht 6 Wochen, da ist man relativ bei gutem Pressfit, gute Sehne, junger Patient, guter Knochen. Und beim Einschrauben tibial mit einer resorbierbaren Schraube reicht das aus, wenn der wirklich eine Knieorthese auch für 4 Wochen trägt, 0 bis 70 Grad in den ersten 4 Wochen oder 2 Wochen und dann auf 90 Grad erweitert und sofort mit der Physiotherapie beginnt. 12 Tage sind die Nähte drin, das sind alles kleine Eingriffe, minimale Inzessionen und funktioniert an und für sich sehr gut. Danach macht er Tiefensensibilitätsübungen, Muskelaufbau und Isometrie ab dem ersten postoperativen Tag. Sport mit den ganzen Stresssportarten steht da zwar 8 bis 10 Monate, ich bin noch eher restriktiv, außer Spitzensportler, die ein anderes Management haben. Der Standardsportler sollte bei diesen ganzen Übungen nach 12 Monaten erst wieder aktiv sein. Eines ist noch wichtig, jeder, der Kreuzband operiert, der Patient ist aufzuklären, dass er im 3-Monats-Zyklus immer wieder Beschwerden spüren wird. Er hat gesagt, mir ist schon so gut gegangen, jetzt spüre ich es aber wieder, es tut so weh. Das sind Umbauprozesse mit den Fibrozyten, die einwachsen, die meistens in diesem Regulativ von 3 Monaten auftreten. Das dauert 5 bis 7, 8 Tage, dann ist das wieder weg. Und diese Zyklen bewegen sich alle 3 Monate bis zum Abschluss des Remodelings und das ist nach einem Jahr, also circa 12 Monaten gegeben. Das Neue jetzt am Markt ist das Fibertape. Das ist ein nicht resorbierbares Fadengeflecht mit einer großen Reißfestigkeit. Das sind dann über mittlerweile schon 1 Million seit 2014 eingebaut worden. Das ist die Augmentierung des Bands. Also man ist jetzt wieder mal so weit, banderhaltend zu operieren. Ich mache das kurz jetzt, ohne auf das Ganze einzugehen, zu genau einzugehen. Die Indikation ist, macht man vielleicht so dazu, dass das besser zu sehen ist, ist je nach Rupturart des Bandes. Ja. Sportlich Aktive, eine Avulsionsverletzung im femoralen Bereich, nämlich weit proximal. Die Durchblutung vom Band ist nämlich einerseits retikulär geführt, von proximal nach distal und von distal nach proximal. Das heißt, die Gefäße sprossen immer in Richtung des Zentrums. Wenn das Band oben reißt, unten reißt selten, also ich habe es noch nie gesehen, reicht immer oben aufgrund des Drehmechanismus, ist es gut durchblutet und das kann man durchaus auch wieder erhalten, wenn es innerhalb der ersten 48 Stunden operiert wird, beziehungsweise nach der heißen Zone in der 3., 4. Woche. Dann ist das Einheilen natürlich immer reduzierter, wegen der Arthrofibrose auch aufzupassen. Das Ganze wird letztendlich nur augmentiert, durchgezogen durch das originale Band, also wie durch einen Mantel, femoral fixiert, tibial fixiert und ist ab sofort belastungsstabil. Natürlich jetzt nicht, dass er Skifahren kann oder was auch immer, sondern hat eigentlich nur Vorteile. Orthesenfreie Nachbehandlung, Teilbelastung oder Vollbelastung ab sofort möglich. Die Beweglichkeit ist völlig frei am Anfang, weil sich das im isometrischen Bereich befindet. Soll aber natürlich keine Stressaktionen starten mit schnellen Stop and Go. Physiotherapie 2-mal in der Woche ist obligat und Sportrückkehr ist nach Einheilung 5 bis 6 Monate wieder gewährleistet. Der Vorteil ist auch, sollte das Band wirklich nicht funktionieren, dann hat er zumindest die Option, definitiv ein neues Kreuzband dann in weiterer Folge zu erhalten.
Zeit? Ja, ich darf Sie um die Zeit bitten.